gibt's Good Vibes bei euch im Gottesdienst. Das erinnert mich so vieles an früher. Ich sehe noch, wie der Gerhard das dirigiert mit dem Allianzchor. Es tut gut. Eigentlich brauche ich nicht mehr predigen. Silvia hat mit der Auswahl der Lieder eigentlich die Predigt. Ihr hört jetzt den zweiten Teil, der sich an den ersten anschließt und der eigentlich nicht viel was anderes zu sagen hat, als genau das, was wir schon gesungen haben. Und da ihr das schon in euer Herz reingesungen habt, kann es sein, dass jetzt vielleicht doch alles auf fruchtbaren Boden fällt. Aber ich möchte trotzdem von daher schon mal ein Stückchen vorbeugen. Denn ihr wisst ja, wenn der Same, der jetzt ausgesät wird in diesem Gottesdienst, Frucht bringen soll, dann muss er auf gutes Land fallen. Und dafür ist es wichtig, dass das, sag ich mal so, wir beide als Gärtner, das Substrat, auf das es gelegt wird, muss gut luftig sein, damit das Erste, was passiert bei so einem Keimling, Wurzel ziehen. Es muss Wurzeln ziehen. Und deshalb möchte ich euch bitten, ausnahmsweise, ich weiß, wie viel Mühe das macht bei so einer Hitze, die Bibel in die Hand zu nehmen und Psalm 43 aufzuschlagen. Kennt ihr den? Wahrscheinlich. Ich habe letzten Sonntag über Psalm 23 gepredigt in der FEG Oederweg. Den kennt ihr bestimmt. Aber 20 Psalme weiter kommt der 43er. Und den kennt ihr auch, weil auch da ein Lied drin ist. Und das ist auch im 42er, denn 42 und 43 sind eigentlich zwei Psalme, die zusammengehören. Der Gerd hat das schon gesagt, bevor ich es gesagt habe. Fantastisch, Gerd. Das sind die Musiker, die wissen Bescheid bei den Psalmen, weil das ist ihr Bibelbuch. Und zwar, das, was diese Psalme zusammenbindet, ist der Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele, und? Genau. Sag dir mal, ist das nicht der Vers für diese Jahreszeit, für diese Zeitenwende? Ist das nicht das Credo, was wir Christen eigentlich, so wie wir das gerade gesungen haben, Gott vor allen anderen loben? Heißt vielleicht heute nicht betrübt zu sein, sondern zu sagen, was uns eigentlich trägt. Was betrübst du dich, meine Seele? Das ist so die Gefühlsebene. Naja, da gehen wir gerade mit allen um uns herum durch all die Krisen, nicht? Von der Klimakrise bis zur Ukraine-Krise und bis zur Energiekrise und Gaskrise und wie die Krisen alle heißen, lauter Krisen um uns herum. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Wie geht's weiter? Harre auf Gott, denn ich... Ja, wow, ihr seid einfach gut. Gut, dass ihr die Bibel auswendig habt, aber ich möchte euch gerne das nochmal vor Augen halten in diesen beiden Psalmen. Was Gott da macht. Was Gott macht, weil er ein Gott ist für Krisenzeiten. Er ist überhaupt nicht in Panik im Moment und denkt, oh je, was passiert da alles? Wie schlimm wird das alles? Och, meine armen Christen, die tun mir ja so leid. Es ist das normale Leben. Was betrübst du dich, meine Seele, ist der Grundtenor von uns Christen. Weil wir hier in der Fremde sind. Denn unsere neue Heimat ist wo? Im Himmel. Das heißt, wir sind eh da, wo wir eigentlich nicht so toll haben, wie wir es im Himmel hätten. Also wir sind sowieso nicht the best place to be, wir sind immerhin auf dem zweitbesten Platz. Und der hat viele Tiefen und er hat viele Nöte. Und das ist das Normale des Lebens. Wir haben vergessen, dass wir auf den letzten 70 Jahren zu einem Teil der Weltbevölkerung gehört haben, die es absolut, absolut, wirklich absolut unnormal gut hatte, im Durchschnitt gesehen. Das hat es einfach so kaum irgendwann gegeben. Deshalb wollen die alle nach Deutschland. Weil so gut wie hier ist es nirgendwo. Deshalb Abmarsch, Zielgebiet Deutschland. Nur die, wir hier in Deutschland sind, wir sind so eher das Volk der Jammerer, oder? Auf hohem Niveau, sagen wir ja schon selber, ne? Also ich weiß, ich kann auch schon gut erzählen, wie schlecht mir es geht, weil ich bin über die Grenze, also hinter dem Zaun von 60 angelangt. Und da weiß man, oh, es wird jetzt schwer. Man hört zu den vulnerablen Gruppen. Und jeden Morgen, wenn ich aus meinem Bett aufstehe, weiß ich, was das bedeutet. Oha, ich brauche erst mal ein paar Minuten, bis ich so in die Gänge komme. Früher war das wie beim Kommiss, raus aus den, rein in die Klamotten und ich war eine Viertelstunde auf der Arbeit. Heute brauche ich schon eine Viertelstunde bis im Bad, bis ich so alles habe. Und nachher beim Abtrocknen fängt es schon an zu zwicken und so weiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch zu den Vulnerablen gehört. Ja, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Es hört alles dazu. Es ist unser Leben. Unser Leben gehört dazu, dass die Lebenskräfte weniger werden. Ich habe neulich ein Abschiedstreffen mit meinem geistlichen Begleiter gehabt, 10 Jahre lang, Pater in Bingen auf dem Rochus. Und ich habe gedacht, oh, wie schade, der hat mir so gut getan. Der hat als Katholik mir immer mal so die andere Seite des Lebens gezeigt. Das hat mir gut getan als Evangelischer. Ich dachte nämlich immer, alles hängt von mir ab. Und er hat mir immer erklärt, dass alles von Gott abhängt. Das war so ein schönes Gegenüber. Und jetzt habe ich am Schluss, wollte er nochmal wissen, und Herr Oettinghaus? Ich sage, ja, ach ja, ich merke, wie es nicht mehr so läuft wie früher. Und ach ja, ich ärgere mich so und ich habe so Angst, dass ich so passiv werde und mich zurückziehe. So viele um mich rum wollen alle nicht mehr, die gehen nicht mehr in die Gottesdienste, die sitzen lieber daheim auf der Couch. Oh, wenn ich jetzt auch so werde und ich merke schon, dass ich nicht mehr so vital bin wie früher. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, Herr Oettinghaus, Sie meinen wirklich, dass das Ihr Problem ist, dass Sie passiv werden? Also ich wüsste von meinen geistlichen Begleitenden nicht viele, die, von denen ich nie Angst hätte, dass sie passiv werden. Aber sie gehören garantiert dazu. Sie sollten Angst haben, dass sie weiter zu viel machen. Wo ist die Krise? Wo ist die Krise in unserem Leben, die wir uns jetzt schon einreden? Und wir reden ja jetzt schon über das teure Gas, was noch gar nicht teuer ist. Die Mainova hat mir das noch nicht geschrieben. Das ist immer nur im Radio oder im Fernsehen. Aber die Mainova hat jetzt angekündigt, dass ich auch so ein Schreiben kriege. Und natürlich kann man sich schon seit Januar darüber aufregen, dass man das Schreiben vielleicht kriegt oder seit März. Aber man könnte auch sagen, wenn das Schreiben kommt, schauen wir mal, was rauskommt. Aber nein, wir sind in solch einem Alarmismus, dass wir unsere betrübten Seelen auch noch zusätzlich betrüben, indem wir denken, wir müssten nachlegen. Wir legen bei der Betrübnis noch nach und reden uns das gegenseitig, wenn wir uns treffen, auch noch ordentlich zu, oder? Momentan kann ich kein Treffen mit anderen, ohne dass wir noch über den teuren Gaspreis reden, der noch gar nicht da ist. Natürlich auch über die teuren Stromkosten, die natürlich jetzt nach dem Gaspreis auch erhöht werden. Also wer das noch nicht wusste, noch eine schlechte Nachricht heute. Da kann man jetzt auch Gott noch nicht für danken, aber es kostet immer mehr Geld, unser Leben. Es kostet immer mehr Geld. Vielleicht gehört ihr zu denen, die sagen, naja, was soll's, ich habe eh genug davon und nehme am Ende eh nichts mit. Wäre vielleicht keine schlechte Idee, mal darüber nachzudenken, dass man am Ende auch nichts mitnimmt. Denn wir haben ja alle so als Christen vor allem so diesen Sparkopf so irgendwie in uns drin. Sparsam sein ist gut, aber ich glaube, dass in unserer westlichen Kultur dieses Sparsam sein einen kleinen Hattrick hat. Da steckt so ein bisschen hinter, ich möchte eigentlich gerne unabhängig von den Dingen des Lebens werden. Weil ich habe mein Sparpolster. Und dann bin ich doch sicherer, als wenn ich das nicht hätte. In der Bibel gibt es eine klare Perspektive für Menschen, die so denken. Ich habe jetzt genug gespart, sodass ich mein Alter gut über die Runden kriege. Oder die nächsten Krisen gut überlebe. Das ist nicht nur eine richtig gute Haltung, sondern da hat Gott einige Anmerkungen. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht in Vers 4, weil man täglich zu mir sagt, wo ist denn nun dein Gott? Wir kommen mit unserer Botschaft gar nicht mehr richtig an, weil es gar keinen mehr juckt. Ey, wofür brauche ich denn unseren Gott? Wofür brauche ich deinen Gott? Was willst du mir mit Gott? Unser Bundeskanzler war der Meinung, dass er zum ersten Mal in seinem Leben seinen Amtseid ohne Gott, so wahr mir Gott helfe, abschließen könnte. Das war im November. Im Februar hat er die Zeitenwende aufgekündigt. Und ich glaube, Es war keine kluge Entscheidung, zu meinen, dass jetzt die Zeit ist, wo man mal sagen kann, jetzt komme ich ohne Gott hin, ich habe genug Lebenserfahrung, das kriegen wir doch gebacken. Wenn du gerade in einer Phase bist, wo deine Tränen, deine Speise sind Tag und Nacht, dein Glaube ist für diese Zeiten gemacht. Das ist doch schon mal ein fetter Trost. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst und will daran denken, wie ich einzog in die schönen Gottesdienste. Ich will an das denken, was gut gelaufen ist in meinem Leben, an das denken, wo ich gemeinsam mit meinen Geschwistern Gottes Nähe erlebt habe. Ich finde es eine geniale Sache, Silvia, sich festzuhalten, was ich Gutes erlebt habe. Es schwindet uns unter den Händen und wir glauben immer, das, was im Moment gerade schlecht ist, ist das Schlimmste und Prägendste. Aber dein Leben hat viel, viel Gutes erlebt. Und das stimmt. Und dieser Gott, der dir das alles, was wir gerade schon besungen haben, der dir das alles geschenkt hat, warum sollte er sich jetzt in der Krise ändern? Es gäbe vielleicht einen Grund. Es gäbe vielleicht einen Grund, weil Gott heilig ist. Und weil wir irgendwo in unserem Inneren immer noch so diesen Gedanken haben, vielleicht reicht's nicht. Vielleicht ist mein Glaube doch nicht ausreichend. Vielleicht senkt Gott eines Tages dann doch den Daumen nach unten. Kann ich mir da wirklich sicher sein? All das Gute in meinem Leben. Ist das der Beleg dafür, dass Gott für mich ist? Und ist der Beleg dafür, dass mir gerade schlecht geht, vielleicht der erste Beleg dafür, dass Gott mit mir unzufrieden ist? Und dass es die erste Strafe ist? Das könnte ja sein. Es wäre doch verständlich, wenn unser Land auch mal zur Kasse gebeten wird. Wenn unser Land auch mal in Zeiten der Not kommt, wo andere schon ewig leben. Eine Inflationsrate von 7%, da lacht der Argentinier drüber. Der lebt seit Jahrzehnten mit 12 und 13 und 17 und 20% Inflation. Die sind alle deswegen nicht gestorben. Wir malen manchmal Gespenster an die Wand und kriegen oder sorgen dafür, dass die kleine Maus oder die kleine Katze zum Löwen wird. Warum machen wir das nicht mit unserem Gott? Unser Gott ist der Löwe. Warum machen wir Gott nicht groß in Zeiten wie diesen? Warum sagen wir nicht dann, wenn um uns rum alle am Jammern sind, ich habe keine Angst? Weil ich weiß, wo ich mit meiner Angst hin kann, macht es mir nichts. Es gibt eine Grundlage und die heißt dankbar sein. Meine Frau hat sich letzte Woche zum Resilienztrainer ausbilden lassen. Für alle, die nicht wissen, was Resilienz ist, ist das, wo man widerständig wird. Da, wo man den Herausforderungen des Lebens begegnen kann. Und das ist mittlerweile eines der beliebtesten Themen in der Führungskräfteschulung, in der Managerschulung, in der Mitarbeiterschulung, in der Volkshochschule. Alle wollen Resilienz werden, weil sie merken, die Krisen rücken näher und das, was wir alle nicht können, wir sind nicht fit genug, den Herausforderungen des Lebens zu bestehen. Und eine der großen Dinge, die uns Resilienz machen, ist Dankbarkeit. Ja. Üben wir es doch ein. Helfen wir uns doch gegenseitig, genau das zu tun. Ich möchte mit euch ein paar Psalme weiterblättern. Psalm 50. Damit ich den Vers nicht vergessen habe, war das mein Nummernschild. Kennt ihr den? 50-50. Ja, was ist das? Ach, ihr wart alle im EC, ich auch. Jawohl, da lernt man, was die Telefonnummer Gottes ist. Und da habe ich gedacht, ich bin der Gebetsleiter, ne? Das muss ich doch auf mein Auto schreiben. Ja, leider, PS 5015 ist vergeben in Frankfurt. Ich weiß nicht, wer es hat, ich nicht. Aber Psalm 50, Vers 15, wie heißt der? Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Genau. Es ist natürlich, ist ja wirklich genial, ja. Ich rufe Gott an und Gott hört mich und er hilft mir und ich preise ihn. Das ist so ein tolles Telefongespräch, nicht? Lieber Gott, das und das fehlt mir. Der liebe Gott sagt, toll, dass du dich an mich wendest. Ist schon unterwegs. Ich sage Dankeschön und wunderbar und ich preise dich. Das sind doch die besten Telefongespräche der Welt. Das ist fast wie bei Amazon. Du klickst es ein, du bestellst und dann kriegst du schon die Bestätigung, dass es bestellt ist und dass es schon unterwegs ist. Und wenn du Amazon Prime hast, auch morgen bei dir ist. So könnte es bei Gott auch gehen. Ich habe seit langem zum ersten Mal vor 2 Wochen den Vers davor gelesen. Weil das so ist. Deshalb bitte ich euch, die Bibel aufzuschlagen, weil man hat immer so seine Verse, die man so im Kopf hat und was drumherum steht. Oh ja. Hauptsache, ich habe den Merkvers. Aber bei Psalm 50, Vers 15, ist Vers 14 der Vorgänger. Und der heißt wie folgt: Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Versprechungen. Und rufe ihn an in der Not. Das ist erst Nummer 3. Und ich denke, ey, Bernd, du machst die Nummer 3 zu Nummer 1. Die Nummer 1 ist: Opfere Gott Dank. Und die Nummer 2 ist, mach, was du ihm versprochen hast. Und Nummer 3 ist, ruf ihn an in der Not. Opfer ihm Dank. Da steht sicher nicht umsonst das mit dem Opfern. Das macht ja ein bisschen Mühe, oder? Ich merke immer, wenn es an Danken kommt, dann kommen die großen Allgemeinplätze. Ich mache das manchmal in Gebetsversammlungen. Dass ich sage, lasst uns erstmal Gott danken. Und dann fangen die meisten an, obwohl sie keine Gärtner sind, bei den Blumen auf dem Felde. Oder bei den Wolken und dass die Erde sich noch dreht und dass wir Frieden haben, dass alles gut ist. So. Das wird dann von dem Zweiten aufgegriffen. Der dankt für die Bäume und den schönen kühlen Wald. Und ich merke, ja, das ist gut, dafür Danke zu sagen. Aber da bist du noch nicht bei dem Dank, was wirklich dich betrifft, was wirklich dich meint. Da musst du nämlich einen Moment nachdenken, weil es genauso ist, wie Silvia sagt, die guten Sachen, die Gott uns in unserem Leben schenkt, die gehen bei uns ziemlich schnell durchs Raster. Und diese Mühe, sich dann Gedanken zu machen, um rauszuholen, Gott, was war das denn? Ich habe gestern das Experiment beim Mittagessen mit meiner Frau gemacht und ich habe gesagt, was haben wir die letzten 3 Monate Gutes erlebt? Puh, hast nicht was Besseres. Wir unterhalten uns doch lieber über Egon, den wir gestern Abend getroffen haben. Hast du das auch gemerkt, wie der so komisch drauf war? Boah, es ist so mühsam, sich zu überlegen, was war denn da? Aber dann haben wir es doch gemacht und es wurde viel und es hat den ganzen Nachmittag inspiriert, mehr darüber nachzudenken. Und es hat am Ende good vibes gebracht, gute Gefühle, weil du hast auf einmal wieder vor Augen, Mensch, war eigentlich ein toller Sommer. Der war nicht nur heiß, du hast nicht nur geschwitzt, es war nicht nur schwül, du hast nicht nur Kopfschmerzen gehabt, sondern wow, du hast tollen Leuten, tolle Begegnungen gehabt und so weiter und so fort. Du warst Gott ganz nah an einzelnen Punkten. Ich bin an mein Tagebuch gegangen, habe drin rumgeblättert und habe gemerkt, boah, da hat Gott ja geredet. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Mensch, da habe ich Gott eigentlich gesagt, ich will das so und so jetzt machen. Habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Das habe ich doch eigentlich gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mir so, aber ich ahne, dass es viele von uns trifft, dass Gott Dank zu opfern und zu tun, was wir ihm gesagt haben, dass das gar nicht so einfach ist. Warum ist das so gegen unseren Trend? Im Vers 16, also im Vers danach, geht es folgendermaßen weiter. Aber zum Gottlosen spricht Gott: Was hast du von meinen Geboten zu reden und nimmst mein Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hast und wirfst meine Worte hinter dich? Die Basisbibel übersetzt: Da du dich nicht erziehen lassen willst. Hey, du hast mein Wort im Mund, du gehst zum Gottesdienst. Das kam im ersten Teil von dem Psalm, so nach dem Motto, als ob Gott das braucht, dass wir zum Gottesdienst kommen und wir ihm damit einen Gefallen tun. Wie sieht's aus in deinem und meinem Denken? Wie sieht's aus in deinem Herzen? Wie sieht's aus damit? Lassen wir uns von Gott prägen. Ich hatte einen Moment überlegt, ob ich noch einen geistlichen Begleiter brauche, weil ich bin ja jetzt über 60. So lebenserfahrungsmäßig und so, könnte ich mir eigentlich schenken. Aber ich habe mir gedacht, nee, ich will nicht aufhören, dass mir einer querschießen darf. Dass mir einer in den Schritt gehen darf und sagen, halt, stopp, so geht es nicht. Du bist auf einem einseitigen Trip. Du musst dich da weiter drum bemühen. Das kannst du nicht einfach schleifen lassen. Gott hört nicht auf, mich zu erziehen bis zu meinem letzten Atemzug. Ich weiß auch nicht, weil er das macht, warum er das macht, aber ich ahne, weil ich es ihm wert bin und weil er sich die Mühe macht. Ich habe oft meinen geistlichen Begleiter gefragt, Sie haben sich das jetzt 10 Jahre lang angehört. Es muss doch schon ganz schön nervig sein, wenn ich jedes Mal am Ende doch so auf meine Grundfehler komme und ich da so schlecht vorankomme. Ja, Sie haben schon Fortschritte gemacht und es dauert. Ja, ich sage aber, mir dauert das zu lange. Vielleicht muss ich damit leben lernen. Nein. Nein, keiner muss mit den Fehlern, die er hat, leben, sondern Gott ist an uns dran. Gott möchte mit uns unser Leben gestalten, bis zum letzten Atemzug. Ich will das zulassen. Die Anrede in dem Psalm ist, aber zum Gottlosen spricht der Herr. Also wer sich nicht erziehen lassen will, meint, dass er Gott nicht braucht. Meint, dass er ohne Gott auskommt. Wenn du einem Dieb, heißt es in Vers 18, siehst, so läufst du ihm nach und hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern. Ich habe gedacht, nein, das tue ich nicht. Ich laufe keinem Dieb nach, es sei denn, ich erwische ihn und will ihn zur Rede stellen. Aber Gott hat mir gesagt, hey, du schaust neidisch auf die, die Erfolg haben, die mehr haben als du. Du würdest gerne ihre Methoden lernen, auch wenn sie nicht ganz koscher sind. Auch wenn dir jemand einen neuen Steuertrick erzählt, da bin ich sowas von hörig. Da höre ich zu und überlege, ob ich das in meine Steuererklärung auch einbauen kann. Oder andere Sachen, wo man merkt, naja, wenn man immer so mit der Tür ins Haus fällt wie ich, das müsste man ändern. So ehrlich muss man ja auch nicht immer sein. Viele andere Sachen, wo man in Versuchung kommt, ich jedenfalls, genau das zu tun. Dein Mund lässt du Böses reden und deine Zunge treibt Falschheit. Du sitzt und redest wieder deinen Bruder und deiner Mutter Sohn verleumdest du. Alles Sachen, da bin ich bestimmt schon ein paar Mal erwischt worden. Da rede ich wieder über die andere Gemeinde, als ob ich wüsste, wie es besser geht. Da ziehe ich wieder über den her, der neulich mir so quer reingekommen ist. Ich weiß nicht, alles Kleinigkeiten, alles nicht so relevant, denkt man. Und das Erschreckende ist, man kommt zu der Haltung, die dann in Vers 21 beschrieben wird. All das tust du, sagt Gott, zu dir und mir, und ich schweige und du meinst, ich sei wie du. Weil Gott nicht jedes Mal alles gleich bestraft, denken wir doch eigentlich, dann war es nicht so schlimm. dann ist das ja noch gar nicht so tragisch. Dann muss ich mich da doch gar nicht so anstrengen, dass das verändert wird in meinem Leben. Dann kann das doch, das läuft doch. Und ich weiß ganz viele, die da noch viel schlechter sind. Und wir nehmen das Schweigen Gottes, als ob Gott sagt, alles in Ordnung. Alles klar. Aber ist da alles klar? Aber ich will dich zurechtweisen, heißt es dann weiter, und es dir vor Augen stellen, begreift es doch, die ihr Gott vergesst, damit ich euch nicht hinraffen muss. Da ist ein Gott, der Richter ist. Ein Gott, der eben nicht fünfe gerade sein lässt und nur weil er lange nicht eingreift, wir denken müssten, es ist dann doch der liebe Großvater auf dem Thron mit dem langen weißen Bart, der doch letztlich wie Amazon funktioniert für die, die ihn lieben. Wir können uns Gott denken, wie wir wollen. Er bleibt, wie er ist. Und er sagt in diesem Psalm eindeutig, ich bin nicht so wie ihr. Er ist nicht so wie wir. Er ist der Heilige. Er ist der Unnahbare. Er ist der Schöpfer des Kosmos. Er ist der, der für Gerechtigkeit steht, der eben fünfe nicht gerade sein lässt, sondern der, wenn unsere Schuld, dann sie selber teuer bezahlt mit seinem Blut. Das geht uns zwar runter, als ob wir es tausendmal schon gesagt haben, aber für ihn kostet es alles. Wir machen Gott durch unsere Art, wie wir leben, schnell zu diesem netten alten Mann auf dem Thron. Aber er ist der, der zu fürchten ist. Und dieser Psalm bei aller Verheißung, die er öffnet, macht ja auch deutlich, wer dieser Gott ist. Er ist nicht so wie wir. Er sieht unsere Schuld und nur weil er das nicht jedes Mal ahnt, ist es nicht so, dass er ist wie wir und denkt, das macht nichts. Alle großen Leiter, die fallen, haben an irgendeinem Punkt ihres Lebens mit dem, wo sie drüber gestürzt sind, ihren Frieden gemacht, in Anführungsstrichen. Ach ja, dann ist diese Versuchung in meinem Leben wie der Pfahl im Fleisch vom Paulus. Ich bin so ein großer Diener Gottes. Und das lässt Gott offensichtlich jetzt zu, dass ich hier immer so versucht werde. Und schwuppeldiwupp habe ich das in meinem Leben eingebaut und es rollt durch, bis es eines Tages entdeckt wird. Bis der Feind es nutzen darf. Gott ist lange gnädig. Aber Gott ist auch der, der, wenn wir stolz sind, sich von uns abwendet. Und wenn sich sein Schutz von uns abwendet, bewahre uns Gott davor. Und ich glaube, dass wir in unserem Land gerade an dem Punkt sind, dass Gott seinen Gnadenschutz über uns zumindest zurücknimmt, also ihn ein Stückchen abzieht, weil wir auf einmal etwas mitkriegen, was wir vorher nicht mitgekriegt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das was mit unserem Stolz zu tun hat. Und Gott lässt sich nicht für dumm verkaufen. Er sagt, er ist dem Stolzen ferne und dem Demütigen Gnade. Und wenn wir uns nicht zu Gott zurückwenden in Demut, dann wird manches uns treffen, was uns zurecht trifft. Dem, der sagt, dass er ohne Gott leben kann, dann muss er auch ohne Gott leben. Wenn unsere Regierungselite meint, sie könnte ohne Gott, dann muss sie es ohne Gott machen. Es sei denn, wir Christen würden aufstehen und auf die Knie fallen und Tag und Nacht unseren Gott bestürmen, dass er nicht auf das hört, was unsere Vorderen sagen, sondern auf den Leib Jesu, den er eingesetzt hat, in den Riss zu treten für die Leiter. Aber der Leib Jesu ist gerade müde und hat keinen Bock aufs Beten. Jedenfalls nicht dafür, weil er dafür betet, dass er irgendwie mit seinen Finanzen durchkommt. Dass er irgendwie gesund bleibt, weil Gesundheit ja das Wichtigste ist. Und das, was Paulus seiner Gemeinde gesagt hat, zuallererst betet für die Leiter, für die Verantwortungsträger. Das haben wir keine Zeit für. Es kommt in den Gottesdiensten kaum noch vor. Obwohl die da oben total in Krisenmodus sind und überhaupt nicht mehr wissen, was sie tun, weil sie es überhaupt nicht abschätzen können, was als Folge aus dem, was sie sagen und machen, rauskommt. Und wir merken ja gerade, wo das hinführt. Und dann endet dieser Psalm mit einem gewaltigen Wort. Wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil. Wenn wir Christen in diesen Krisen anfangen, aus unserem Krisenmodus rauszukommen, in den Dankmodus wechseln, ich glaube, da würde was passieren. Das wäre ein geistliches Erdbeben in unserem Land. Wenn auf einmal wir Christen auf die Straße gehen würden und Gott feiern würden, als dem, auf den wir unsere Zuversicht und unsere Hoffnung setzen, dass wir es laut entgegen sagen zu all dem anderen. Wenn wir Gott die Ehre geben, ihn loben vor anderen, das ist ja eigentlich Danken. Ich erlebe so viele Leute, die sagen, ich habe auch ein dankbares Gefühl und damit ist mein Dank eigentlich gegessen, weil ich weiß ja, ich bin ja dankbar. Aber meine Frau hat mir früher gesagt, du musst dein Kind loben. Es reicht nicht, dass du es gut findest, was es macht. Du musst es sagen, aussprechen. Und zwar am besten in der Gegenwart des Kindes. Und noch besser vor anderen. Der Dank an Gott kriegt eine Dynamik, wenn du ihn aussprichst. Und wenn du dir die Mühe machst. Und wenn du das dann noch vor anderen tust. Ich sag dir, das gibt Dynamik in deinem Leben. Das ist ein Freudenmotivator ohne Ende. Und ich mache uns Mut, dass wir diese Energiequelle nicht loslassen. Wir sind alle müde, ich auch. Wir sind müde durch diese Pandemie. Das hat uns psychisch und physisch herausgefordert. Und dass jetzt die nächste Krise gleich hinten dran kommt, ist nicht schön. Das ist grenzwertig. Aber wenn wir uns gegenseitig unter die Arme greifen und sagen, kommt, lasst uns zu unserem Gott gehen und unser Dank ihm opfern. Kommt, lasst uns ihn groß machen vor den Menschen. Dann gilt das, was der letzte Satz ist. Das ist der Weg, wie das Heil Gottes zu uns kommt. Mit unserem Dank, und jetzt bitte ich das Bild. Mit unserem Dank rollen wir Gott den roten Teppich aus. Ihr macht das hier. Ihr habt designt euren Gottesdienst, den roten Teppich. Ihr wollt die Besucher reinlocken. Kommt herein über den roten Teppich hier in die Immanuel-Gemeinde. Wenn du Dankbarkeit lebst mit deinem Hauskreis, mit deiner Familie, mit deinem Ehemann, mit deinen Kindern, mit deiner Gemeinde, dann rollst du Gott einen roten Teppich aus. Der ist dann sowas von initiativ, um das Heil zu dir zu bringen. Das Danken ist quasi schon nicht nur die Einladung, sondern auch die Verstärkung, dass Gott kommen wird. Sein Heil wird zu dir kommen. Du rollst den roten Teppich aus. Du rollst den roten Teppich aus. Wir Christen rollen den roten Teppich aus, dass Gott in unserem Land wieder geehrt wird, dass wir ihn auf die Bühne holen, dass er kommt und dass wir uns nicht mehr schämen für ihn, sondern ihn hochhalten. Am 3. Oktober ist so eine Möglichkeit, in unserem Land das zu machen. Auf allen Plätzen laden wir ein, gemeinsam Gott die Ehre zu geben und Gott zu loben für das, was er vor 33 Jahren gemacht hat. Heute angesichts dessen, was die Russen tun, noch viel wundersamer, oder? Wir hatten 200.000 Soldaten der russischen Armee in unserem Land stehen und die sind mit allen ihren Waffen, ohne sie zu benutzen, nach Hause gefahren. Und wir haben ihnen die Unterkünfte bezahlt. Sie haben alles mitgenommen, die 23-fache atomare Vernichtungsmacht, die im Osten gegenüber dem Westen stationiert war. Ohne ein Tropfen Blut vergießen. Dass das so bleibt, ist keine Selbstverständlichkeit. Die Ukraine haben auch ihre Unabhängigkeit vor 30 Jahren gefeiert. Wir denken, das, was wir haben, haben wir. Und damit sind wir sicher. Wir haben gar nichts sicher, außer dass wir zu unserem Gott gehören und er uns versprochen hat, dass er uns nicht alleine lässt. Ich kann hier nicht stehen und sagen, dass das alles gut werden wird. Wir hoffen das alle. Aber vielleicht wird nicht alles gut, sondern es wird alles schlecht. Aber deswegen wird das Wesentliche nicht schlecht. Denn davon ist Gott unabhängig. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das hinkriegen am 3. Oktober, es laut und deutlich auf allen Marktplätzen zu sagen und zu singen. Aber gerade die Christen, wenn ich sie einlade, mitzumachen, sagen meine Fahrkollegen, ach Bernd, das ist der einzige Feiertag, wo ich mal keinen Gottesdienst machen muss. Und jetzt kommst du und sagst, wir sollen da auch noch was machen auf dem Marktplatz. Der Deutsche Städtetag hat all seinen Bürgermeistern geschrieben, dass sie mitmachen sollen. Weiß ich nicht, ob die das machen. Aber immerhin, der fand das gut. Wir Christen, oh nee, wir sind gerade so müde. Die Pandemie und ach, wer weiß, ob der Lauterbach nicht recht hat und 3. Oktober man dann doch nicht mehr singen darf auf Marktplätzen. Und ach, wenn wir da alles wieder vorbereitet haben, oh nee. Wir sind alle müde, ich weiß. Aber ich glaube, dass Gott es wert ist, ihm diesen roten Teppich auszurollen. Im privaten Leben, in der Gemeinde, im Stadtteil, so wie ihr das macht. Ich war so stolz auf euch bei eurem Abschiedsgottesdienst. Ich dachte, das war vorbildlich. Euer Pastor hat euch in die Stadtgemeinschaft hineingeführt. Da war der Vereinsring, da waren die Menschen, die hier leben. Und die wussten, wer ihr seid. Und die waren gerne dabei. Ihr habt einen Geschmack in diesem Stadtteil hinterlassen. Und ich wünsche euch, dass ihr das weiterschafft, dass ihr das weitertragt. Und ich wünsche uns, dass als Christen, dass wir das tun können. Im letzten Jahr, am 3. Oktober, war die Bürgermeisterin dabei, war der neue Kämmerer, also der Vorsitzende der Grüne dabei. Wir haben einen guten Leumund in dieser Stadt als Christen, weil wir uns für diese Stadt eingesetzt haben und Gott groß gemacht haben. Das war nicht peinlich. Das war am Ende hilfreich. Und der grüne Kämmerer hat bis zum Schluss mitgesungen, auch noch von guten Mächten wunderbar geborgen. Und er will dieses Jahr wieder da sein. Nur ein Bild. Wir sind diejenigen, die den roten Teppich unserem Gott ausrollen dürfen. Ich freue mich, das weiter mit euch zusammen zu machen und zu erleben in dieser Stadt, in diesem Land. Und da bin ich Gott dankbar, dass er einen Weg hat. Es ist mir nur ein bisschen peinlich, wenn ich ihn bitte, hilf doch, dass wir dankbarer werden. Das ist so ähnlich, als wie wenn mein Sohn sagt, Papa, ich möchte meiner Mama zum Geburtstag ein Geschenk machen. Kannst du das bezahlen? So war das, als die klein waren. Ich habe das gerne gemacht. Aber ich fühle mich immer so ein bisschen blöd. Ich würde gerne aus reinem Herzen Gott diese Dankbarkeit schenken. Von mir selbst, mit meiner Familie, mit euch als Christen in dieser Stadt und mit den Christen in diesem Land. Vater im Himmel, ich bitte dich jetzt, dass du uns hilfst, in dieser Dankbarkeit zu wachsen. Dass wir einen Weg finden, bei dir zur Ruhe zu kommen. Und zu wissen, dass wir mit dir ein Lebensziel haben, die Ewigkeit haben und damit alles, was zum Leben und zum Sterben nötig ist. Wir sind und bleiben die reichsten Menschen mit der größtmöglichen Sicherheit, die man in seinem Leben haben kann. Ich weiß, wohin ich gehe. Ich weiß, wem ich gehöre. Ich weiß, von wem ich alle guten Gaben habe. Ich weiß, wer mich nie verlassen wird. Und das sollen alle um mich herum auch wissen. Dir, lieber Gott, dir, lieber Vater, Sohn und Heiliger Geist, sei alle Ehre, jetzt und alle Zeit. Amen.